biblisch-reformatorischer Gottesdienst. Was heißt das? Was meint das? Wir wollen also heute Nachmittag nicht noch einen Gottesdienst feiern. Das ist heute Vormittag geschehen. Aber wir wollen im Hören auf das Wort Gottes darüber nachdenken, was das eigentlich heißt, was das meint, in der rechten Weise. Das heißt immer in einer gottwohlgefälligen Weise, Gottesdienst zu feiern. Ich möchte als Einstieg dazu mit uns den Psalm 100 lesen. Und wenn Sie eine Bibel dabei haben, ich werde noch ein paar Bibelstellen aufschlagen lassen, dann bitte lesen Sie sie mit, dann kann man sie sich besser einprägen. Und das ist zentral übrigens bei einem Gottesdienst, dass das Wort Gottes wir hören und auch behalten, bewahren. Psalm 100 als Einstieg in die Thematik. Es soll uns als Einstieg dienen in die Frage, worum es in einem an der Heiligen Schrift gebundenen Gottesdienst geht. Psalm 100, sein Psalm zum Dankopfer. Jauchzt dem Herrn alle Welt. Dient dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, preist seinen Namen, denn der Herr ist gut. Seine Gnade währt ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Dieser Psalm 100, er bildet den Abschluss, wenn man so will, den Endpunkt einer ganzen Anzahl von Psalmen. Wenn wir mal ein paar Seiten vorher blättern, dann geht es in all diesen Psalmen, die auch vorher stehen, zentral um Gott. Es geht zentral um seine Herrlichkeit, seine Majestät, seine Größe und um sein herrliches Handeln. Namentlich auch darum, dass Gott regiert. Dieses Bündel von Psalmen, es beginnt bei Psalm 93 und geht dann bis zum Psalm 100. Thematisch sind diese Psalmen sehr dicht beieinander. Wir werden in diesen Psalmen immer wieder aufgerufen, Gott zu erkennen, zu erfassen, wer Gott eigentlich ist, was er getan hat. Und alle diese Psalmen fordern uns dazu auf, vor das Angesicht Gottes zu treten. Es geht also in all diesen Psalmen zentral um Gottesdienst. Und ich weise einmal darauf hin, dass einer aus dieser Reihe von Psalmen, also ab 93, nämlich der Psalm 95, dann verhältnismäßig ausführlich im Hebräerbrief nicht nur zitiert wird, sondern auch ausgelegt wird. Psalm 95, die Verse 6 bis 11, also ein recht langer Abschnitt, der wird dann ausgelegt in Hebräer 3 von Vers 7 bis Kapitel 4, Vers 13. Aber gut, konzentrieren wir uns, es soll ja auch nur ein Einstieg sein, es geht jetzt nicht um eine Auslegung dieses Psalms, aber konzentrieren wir uns einmal auf diesen letzten Psalm, auf Psalm 100. Vermutlich ist es auch der bekannteste Psalm in dieser Reihe. Wenn wir diesen Psalm einteilen wollen, dann können wir ihn in zwei, ich sag mal, Strophen einteilen. Die Verse 1 bis 3 und dann die Verse 4 bis 5. Jeder dieser beiden Strophen beginnt mit einem Aufruf, mit einer Verpflichtung zum Gottesdienst. Zunächst Vers Die Verse 1 und 2 noch einmal. Jauchzt dem Herrn, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht. Das sind alles Befehle. Und dann noch einmal Vers 4 in der zweiten Strophe. Geht ein zu seinen Toren mit Danken, in seine Vorhöfe mit Loben, dankt ihm, preist seinen Namen. Und zweitens, nachdem diese Imperative, diese Befehle erfolgt sind, erfolgt dann die Begründung für dieses Vorrecht. Denn das ist es. Für dieses Vorrecht, vor das Angesicht Gottes treten zu dürfen. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Und dann Vers 5, die zweite Begründung, Grundlegung. Denn der Herr ist gut. Seine Gnade währt ewiglich und seine Treue währt von Geschlecht zu Geschlecht. Bleiben wir zunächst einen Augenblick bei jedem dieser beiden Imperative. Zu Beginn beider Strophen trifft uns die Aufforderung. Tritt vor das Angesicht Gottes mit Jubel, mit Jauchzen, mit Freuden. Geht ein zu seinen Toren. Die Heilige Schrift lehrt, dass alles, was Gott geschaffen hat, die gesamte Schöpfung zur Ehre Gottes da ist. Das Wort Gottes, es weist wiederholt darauf hin, dass alles, was geschaffen ist, dazu da ist, dass er, dass Gott geehrt wird. Denken wir nur einmal an das erste Kapitel des Römerbriefes. Dort hält der Apostel den Heiden vor, was? Dass sie die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht haben und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, von dem Paulus dann bezeichnenderweise hinzufügt, der gelobt ist in Ewigkeit. Darum geht es. Römer 1, Vers 25. Namentlich wir Menschen, wir, die wir im Bild Gottes geschaffen sind, sind aufgerufen, in all unserem Tun und Lassen, in unserem gesamten Leben, Gott zu ehren. Mit dieser Absicht hat Gott aus dieser Welt heraus seine Gemeinde erwählt und berufen. Das sagt der Apostel Paulus zum Beispiel im Epheserbrief, Kapitel 1, in den Versen 4 bis 6. Er hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt, dass wir zum Lobpreis seiner Herrlichkeit seien. Das ist der Zweck der Erwählung, der Zweck der Berufung. Darum schreibt der Apostel Paulus einmal an die Gemeinde von Korinth. Er beginnt hier ganz profan. Ob ihr nun esst oder trinkt oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. 1. Korinther 10, Vers 31. An anderer Stelle ermahnt der Apostel Paulus die Christen durch die Erbarmungen Gottes. Ermahnt er sie, dass wir unseren Leib darbringen, also nicht nur unsere Seele, unser Innerliches, sondern auch unser Leib, sehr konkret, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und er fügt dann hinzu, das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Man kann auch übersetzen mit, das ist euer logischer Gottesdienst. Man kann sogar übersetzen, das ist euer wortgemäßer Gottesdienst. Auch hier im Psalm 100 werden wir aufgefordert, Gott zu ehren. Jauchzt dem Herrn ganze Erde. Aber offensichtlich geht es hier in Psalm 100 mehr als nur um eine generelle Verehrung Gottes, des Schöpfers. Der Aufruf an die ganze Erde, dem Herrn zu jauchzen, bildet lediglich den Rahmen für die Aufforderung an das Volk Gottes, an seine Gemeinde, wie heißt es hier, zu den Toren Gottes mit Danken einzugehen und in seine Vorhöfe mit Loben einzutreten. Es geht hier also ganz konkret um die Aufforderung, Gottesdienst zu halten. Und zwar hier im Psalm 100 an einem ganz bestimmten Ort, nämlich im Tempel in Jerusalem. Aus der Fülle der Imperative, die uns in diesem Psalm gesagt werden, also jauchzt, dient, erkennt, geht ein, preist, möchte ich einmal auf ein Wort hier besonders hinweisen, weil wir es gerne oder vermutlich häufig überlesen, nämlich das Wort dient. Dient dem Herrn mit Freuden. Und dienen ist etwas, ich auch auf den Gottesdienst, das Arbeit ist, das durchaus anstrengend sein kann. Das Wort, das hier im Hebräischen steht, meint so viel wie: beugt euch wie ein Sklave vor Gott, dem Allmächtigen. Wir sprechen tatsächlich von einem Gottesdienst. Damals im Alten Bund traten die Menschen im Tempel vor das Angesicht Gottes, indem sie ihre Opfer, zum Teil auch ihre Lob- und Dankopfer, darbrachten. Das kostete sie etwas. Nicht so ein Landwirt, wenn er da eine Kuh oder auch ein Schaf, eine Ziege schlachtete. Und das sollte er, wie heißt es hier, mit Freuden tun, mit Danken, mit Jubel. Nun, was ist der Tempel, zu dem wir uns zu wenden haben? Wir gehen natürlich nicht nach Jerusalem. Ich weise hierhin auf das, was Jesus einmal sagt in Johannes Kapitel 2 zu den Juden: brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Und Johannes erklärt dann wenig später: Jesus redete von dem Tempel seines Leibes. Der Tempel ist also der Leib Christi, oder sagen wir es allgemeiner, ist Christus selbst. Wie aber gehen wir als Christen, in Gottes Vorhöfe ein? Was heißt das für uns? Wohin gehen wir, wenn wir Gottesdienst feiern? Genau darüber hatten wir heute Morgen schon in der Wortverkündigung Wunderbares gehört, der Auslegung von Hebräer Kapitel 12. Wo der Schreiber des Hebräerbriefes sagt: ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, der betastet werden konnte, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion. Und gleich danach wird uns erklärt, dass hier der himmlische Berg Zion gemeint ist, dem himmlischen Jerusalem. Mit anderen Worten, wenn die neutestamentliche Gemeinde Gottes, der ja ebenfalls geboten ist, ihr Zusammenkommen nicht zu versäumen, wenn sie dann zusammenkommt und nach Zion geht, dann heißt das bei jedem Gottesdienst, dass wir in die himmlische Welt, in die Gegenwart der heiligen Engel treten, in die Gegenwart der unsichtbaren Gemeinde und zu Gott, dem Richter über alle, und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, in jedem Gottesdienst. Der Ort, also der lokale Ort, an dem wir zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern, kann dann selbstverständlich ein schön hergerichtetes Kirchengebäude mit buntfarbenen Fenstern sein. Aber die Zusammenkunft kann auch in schlichten, einfachen Häusern oder gar Wohnstuben erfolgen. Der irdische Rahmen ist nicht das Entscheidende. Entscheidend dagegen ist, dass die Gemeinde durch den Geist Gottes vor Gott tritt. Vor dem, wie heißt es hier, vor dem Richter aller und zu Jesus eilt, bei ihm Zuflucht nimmt, dem Mittler eines neuen Bundes. Wir werden durch den Heiligen Geist emporgenommen in den Thronsaal Gottes zum himmlischen Jerusalem. Im gesamten Hebräerbrief generell, aber auch in dem Abschnitt, der heute Morgen der Wortverkündigung zugrunde lag, werden wir auf die Unterschiede zwischen dem Gottesdienst im Alten Bund und dem Gottesdienst im Neuen Bund nachdrücklich hingewiesen. Es war damals außerordentlich notwendig, der Gemeinde klar die Unterschiede vor Augen zu führen, damals den hebräischen Christen. Das war ja der Anlass des Hebräerbriefes. Stellen wir uns vor, da traf man sich in irgendeiner Wohnstube und dann kam ein Jude zu diesen Christen und sagte, geht ihr immer noch dahin? Komm doch wieder zurück zu uns, zum Tempeldienst. Bald ist der Versöhnungstag. Da in der im Tempel, da im Tempelvorhof mit den Tausenden von Menschen zusammen zu sein und wenn dann der hohe Priester dort feierlich das Blut von Tieren in das Heiligtum bringt und dann hinausgeht und dieses Volk segnet. Das ist beeindruckend. Kommt doch wieder zurück. Da musste der Schreiber des Hebräerbriefes ihnen sagen, wir haben einen viel größeren hohen Priester, der nicht in ein irdisches Heiligtum gegangen ist, sondern in das himmlische. Er musste also auf die Unterschiede hinweisen. Aber auch wenn der Schreiber des Hebräerbriefes nachdrücklich die Unterschiede zwischen dem Gottesdienst des Alten Bundes und dem des Neuen Bundes aufzeigt, es besteht zwischen Altem Bund und Neuem Bund kein totaler Gegensatz. Vielmehr ist die Beziehung, das macht der Schreiber des Hebräerbriefes auch deutlich, zwischen dem alttestamentlichen Gottesdienst und dem neutestamentlichen die Beziehung zwischen Schatten und Wirklichkeit. Es ist also kein totaler Gegensatz. Da sind Kontraste drin, aber es ist kein totaler Gegensatz. Es gibt zwischen dem Gottesdienst im Alten Bund und dem Gottesdienst im Neuen Bund durchaus auch Parallelen, Übereinstimmungen. Ich will mal auf einiges hinweisen, wir haben das heute Morgen schon gehört. Zum Beispiel, dass das Wort Gottes zentral steht. Hebräer 12, Vers 25, ich lese es nochmal. Achtet darauf. Passt auf, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, dass ihr den nicht abweist, der redet. Denn wenn jene nicht entflohen sind, die den abgewiesen haben, der auf der Erde göttliche Weisungen verkündete, wie viel weniger werden wir, wenn wir uns von dem abwenden, verschont werden, der uns vom Himmel herab zu uns spricht. Also der Unterschied zwischen alttestamentlichem Gottesdienst am Sinai und dann dem neutestamentlichen Gottesdienst besteht lediglich darin, dass damals Gott von der Erde göttliche Weisungen verkünden ließ, eben am Sinai, während er es jetzt als großer hoher Priester aus dem Himmel tut. Das ist der Unterschied. Aber dass wir zentral vor Gott treten, um sein Wort zu hören, das bleibt. Dass Gott redet, das ist nach wie vor das Zentrale. Oder ich weiß auch noch eine Parallele hin, eine Übereinstimmung. Nehmen wir einmal das, was der Schreiber des Hebräerbriefes in Hebräer 9 in Vers 1a erwähnt. Dort heißt es, da müssen wir ganz genau lesen. Er sagt, es hatten nun zwar auch der erste Bund gottesdienstliche Ordnungen. Auch. Achten wir mal auf dieses unscheinbare Wörtchen. Auch. Also es gibt auch Ordnungen im neutestamentlichen Gottesdienst. Nicht, das ist ja das Kuriose, dass man vielfach heute meint, geistlich sein, das bedeutet, dass es möglichst alles turbulent durcheinander geht. Übrigens meint man das nicht erst heute, das meinte man auch schon in neutestamentlicher Zeit. Denken wir an die Gemeinde von Korinth. Der Apostel Paulus geht dann sehr ausführlich darauf ein, in 1. Korinther 12 bis 14. Und die letzte Aussage dieses Abschnittes des 1. Korintherbriefes, der letzte Vers von 1. Korinther 14 heißt, dass ihr das alles in gutem Schema und ordentlich ablaufen soll. 1. Korinther 14, Vers 40. Anständig, so ist dieses Wort meistens übersetzt. Aber wenn man es ganz wörtlich übersetzt, in gutem Schema. Ich will noch auf einen Aspekt hinweisen, der Kontinuität beim Gottesdienst. Den finden wir hier in unserem Psalm, in Psalm 100. Sowohl im Alten als auch im Neuen Bund dienen wir Gott, dem Herrn, indem wir ihn loben, indem wir ihn preisen, jauchzt dem Herrn. Das war sowohl im Alten Testament der Fall und soll auch im Neuen Bund so sein. Hebräer 13, Vers 15 möchte ich hier einmal zitieren. Durch ihn, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, durch Christus, lasst uns nun Gott beständig, also immer wieder, das ist hiermit beständig gemeint, ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wenn wir Gott im Gottesdienst loben, wenn wir ihn anbeten, ihm danken, ihn bekennen, dann beschreiben wir, wer er ist, seine Größe, seine Majestät, seine Ehre, seine Souveränität in seinem Handeln. Und dabei betone ich noch einmal, Gott loben, Gott ehren, das ist Gott dienen. Gott ehren, das heißt, ich mache Gott groß. Und wenn Gott groß ist, dann bin ich logischerweise ganz klein. Denn ich bekenne ihn dann als den, der was zu sagen hat. In unserem Psalm werden wir nicht nur dazu aufgerufen, Gott zu loben. Ich bin noch bei Punkt 1.3, also das ist schon zu weit. Werden wir nicht nur dazu aufgerufen, Gott zu loben, sondern es wird uns auch gesagt, warum wir vor das Angesicht Gottes treten. Was ist die Begründung dafür? Das heißt in Vers 3 dann, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Denn, Vers 5 dann, der Herr ist gut. Seine Gnade währt ewiglich. seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Nicht selten erscheinen uns Gottesdienste langweilig, fade, öde. Aber vielfach nicht deswegen, weil wir dort etwas Falsches machen, sondern weil wir nicht in der Erkenntnis Gottes leben. Weil wir nicht wirklich wissen, vor wen wir jetzt getreten sind. Im Geist. Weil wir nicht erkennen, weil wir nicht erfassen, wer Gott ist. Das ist also der Grund und auch die Folge, die Konsequenz, das, was aus dem Gottesdienst erwächst. Was? Die Erkenntnis Gottes. Wer ist Gott? Es gibt nun einmal nur einen wahren Gott, einen lebendigen Gott. Und dieser Gott wird im Alten Testament Jahwe genannt. Es ist der im Neuen Bund uns offenbarte als der Gott und Vater unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Das muss man heute sagen. Nur diesen Gott gibt es, denn bis hinein in evangelikale Kreise ist die Meinung zu hören, dass der Gott, der sich in der Heiligen Schrift geoffenbart hat, derselbe sei wie Allah. Demgegenüber bezeugt unser Psalm, Psalm 100, erkennt, dass der Herr, das heißt Jahwe, steht da im Hebräischen, dass der Gott ist. Erkennt das, dass er auch uns gemacht hat, nicht wir selbst. Damit ist jeder Darwinismus zurückgewiesen. Er hat uns gemacht, nicht wir selbst. Aber wir treten, wenn wir diesen Psalm uns genau anschauen, vor das Angesicht Gottes nicht nur, weil Gott uns erschaffen hat, weil er uns auf eine geheimnisvolle Weise in dem Leib unserer Mutter gebildet hat, geformt hat, wie wir es in Psalm 139 lesen. Sondern der Psalmist lenkt hier unversehens unsere Gedanken, unseren Blick auf das Erschaffen des Volkes Gottes. Es geht ihm also gewissermaßen um das geistliche Erschaffen des Volkes Gottes. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Zu seinem Volk, zu Schafen seiner Weide. Gott nahm uns, die wir Feinde waren, die wir nichts von ihm wissen wollten. Nicht weil wir so fromm sind, sind wir Christen, sondern wir waren Feinde, Knechte des Teufels, und er hat uns zu seinen Söhnen und Töchtern, zu seinem Volk gemacht. Erkennt das? Habt ihr es begriffen? Dankt ihm, preist ihn für seine Gnade. Er ist der Hirte, der, wie es der Prophet Jesaja einmal formuliert, seine Lämmer in seinem Arm trägt und die Mutterschafe sorgsam führt. Er ist der gute Hirte, der uns leitet, der uns weidet, wie heißt es einmal im Psalm 48, bis in den Tod. Auch da ist er bei uns. Erkennt das? Was für eine Liebe offenbart sich hier. Er hat uns von Ewigkeit erwählt und dann, als die Zeit erfüllt war, sandte dieser Gott seinen Sohn, um uns zu erlösen, und seinen Geist, um uns dann zu sich zu rufen, zu sich zu ziehen. Haben wir das verdient? Gab es irgendetwas in uns, dass seine rettende Güte uns zueignete. Es ist Gnade, sagt unser Psalm. Nein, wir haben es nicht verdient. Es ist einzig und allein seine Liebe, seine Gnade und seine Treue, seine Zuverlässigkeit, seine Beständigkeit. Wie gesagt, Psalm 100 sollte nur die Einführung sein. Aber ich denke, dieser Psalm hat uns einmal vor Augen geführt, was Gottesdienst im Kern meint. Das heißt, dienend vor das Angesicht Gottes zu treten, ihn zu ehren. Ich möchte noch einmal auf das hinweisen, was wir auch heute Morgen schon hörten, aber man kann es heute nicht genug unterstreichen. Mit Scheu und Ehrfurcht, so sagt es der Schreiber des Hebräerbriefes. Vor ihn treten, denn auch unser Gott, nicht nur der Gott im Alten Testament, auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Da ist kein Unterschied. Umstrittener Gottesdienst. Damit sind wir jetzt bei Punkt 2.1 angekommen. Umstrittene Gottesdienste heute. Bedürfnisorientiert und menschenzentriert. Darüber haben wir heute schon sehr viel von Bruder Kupsch gehört. Und das will ich nun wahrlich nicht nochmal hier wiederholen. Seit rund 2 Jahrzehnten finden in zunehmendem Maße in buchstäblich Hunderten von Gemeinden sogenannte Gottesdienste statt, in denen Rockkonzerte, Beatmessen, Theater, Sketche, Tänze, Pantomimen, Popmusik mit Gesangseinlagen und so weiter ablaufen. Man rechtfertigt das damit, dass man sagt, nur auf diese emergente, also auftauchende Weise, könne man überhaupt noch kirchendistanzierte und unkirchliche Menschen erreichen. Man argumentiert hier, und das müssen wir mal verstehen, bevor wir es abweisen, man argumentiert hier, das Christentum findet zur gegenwärtigen Welt, zu den Menschen in der, jetzt am Anfang des 21. Jahrhunderts, keinen Anknüpfungspunkt mehr. Die ticken anders, die Menschen. Und folglich muss man dann, so die Argumentation, Gottesdienste so feiern, dass sie eben an diese säkularisierte, an diese verweltlichte, unchristliche Erfahrungswelt des kirchendistanzierten Menschen anknüpft. Das Produkt Christentum muss den Kirchendistanzierten in einer Verpackung nahegebracht werden, die seiner Lebenswirklichkeit und seinen Bedürfnissen entspricht. Das haben wir gehört. Aber dagegen ist einzuwenden, dass Gottesdienstformen, in denen die Frage zentral steht, welchen Bedürfnissen des Menschen sie entsprechen, von vornherein menschenzentriert sind. Dabei stehen sie schon von vornherein in einem totalen, und hier ist wirklich ein totaler Gegensatz gegeben, zu dem, was die Heilige Schrift über den Gottesdienst sagt. Und was sagt sie? Nochmal, Psalm 100. Im Kern geht es im Gottesdienst darum, dass Gott geehrt wird. Dass Gott im Mittelpunkt steht. Also nicht der Mensch. Also auch nicht menschliche Bedürfnisse. Und darum darf bei dem Thema der Gestaltung eines Gottesdienstes überhaupt nicht die Frage im Vordergrund stehen, wie kommt der Gottesdienst bei den Zuhörern an? Verursacht er bei den Zuhörern ein Wohlgefühl? Finden sie sich damit in ihrer Welt, in der sie sich sowieso schon befinden, wieder? Mit anderen Worten, weil heute hier weitgehend die falsche Frage gestellt worden ist, gelangt man dann auch logischerweise zu den falschen Antworten. Im Licht des Wortes Gottes ist ein Gottesdienst, in Anführungsstrichen, der ein Beitrag zur Spaßgesellschaft ist, nichts anderes als Empörung gegen Gott. Eine Verunglimpfung Gottes. Gottesdienst feiern, egal in welcher Gestalt, heißt übrigens auch, hier erinnere ich an Römer Kapitel 12, die Verse 1 bis 2, dass wir eben gerade nicht der Welt gleichförmig sind. Das Wort vom Kreuz ist und bleibt in dieser Welt eine Torheit. Es ist und bleibt in dieser Welt ein Ärgernis. Aber Gottesdienst, halten wir das fest, ist umstritten. Wenn wir weitergehen zu den umstrittenen Gottesdiensten, dann können wir ganz an den Anfang gehen. Zu Kain und Abel. 2.2. Man kann die erste Auseinandersetzung der beiden Brüder, also unmittelbar nach der Vertreibung aus dem Garten Eden, als einen Streit um die rechte Verehrung Gottes. Wenn man so will, als einen Krieg um den rechten Gottesdienst beschreiben. Wir lesen in 1. Mose 4, Vers 3, dass Kain dem Herrn opferte von den Früchten des Erdbodens. Abel aber opferte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und es heißt dann, der Herr sah Abel und sein Opfer an. Und Ansehen meint hier wohlwollend, gnädig ansehen. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht wohlwollend an. Gott hatte an Kain und seinem Gottesdienst kein Wohlgefallen. Warum? Was war der Grund dafür? Es gibt zwei Möglichkeiten, die erwogen werden. Entweder Kain brachte ein nicht autorisiertes Opfer dar. Es floss kein Blut bei Kain. Auch kein Tierblut. Oder aber er brachte ein von Gott autorisiertes Opfer dar. Er hätte auch das Getreide opfern dürfen. Aber es geschah in einer falschen Herzenseinstellung. Eifersucht. Lieblosigkeit. Darauf weist hin, dass wir etwa im ersten Johannesbrief erfahren, dass Kain der aus dem Bösen ist, also aus dem Hass heraus das Opfer brachte. Es geht im Zusammenhang von 1. Johannes 3 um die Frage der Liebe und des Hasses. Im Rahmen unseres Themas brauchen wir die Frage nicht zu entscheiden, warum sah Gott den Gottesdienst eines Kain nicht gnädig an. Aber halten wir lediglich fest, das ist ja unerhört spannend, nicht wahr? Dass unmittelbar nach dem Sündenfall entspannte sich bereits ein Kampf um den rechten, um den vor Gott angemessenen Gottesdienst. Gehen wir weiter mit großen Schritten der Heiligen Schrift. Wir hatten bereits erwähnt, die sogenannten zeitgemäßen Gottesdienstfeiern heute sind Anpassung an den Zeitgeist. Nun, als das Volk Gottes aus Ägypten befreit war und dann zum Sinai zog, da gab Gott ihnen bekanntlich die 10 Gebote. Dem ersten Gebot gleich heißt es, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist klar, das ist eindeutig. Und dann heißt es unmittelbar danach, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Hier geht es nicht um die Frage, wer angebetet werden soll, sondern wie Gott angebetet werden soll. Und Gott sagt sehr deutlich, nicht durch Bilder, nicht durch irgendein Gleichnis, weder von dem, was im Himmel oben ist, noch von dem, was unten auf der Erde ist, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Gott betont hier, er sagt ausdrücklich, unmissverständlich, dass er nicht durch Bilder, die man dann als Kultgegenstände verwendete, verehrt werden will. Es ist Gott allein, der erklärt, der bestimmt, der festlegt, wie sein Gottesdienst sein soll und eben auch wie nicht. Und wie notwendig gerade dieses Gebot damals war am Sinai, das sehen wir daran, dass nur wenige Wochen später das Volk Gottes von Aaron verlangte, er solle ein goldenes Kalb machen. Nicht bei diesem Tierbild haben wir vermutlich an den Apis-Stier zu denken, den die Israeliten aus Ägypten kannten. Dieser Apis-Stier wurde in Ägypten auch göttlich verehrt. Aber was ist jetzt wichtig bei Aaron? Wenn Sie das nachlesen wollen, in 2. Mose 32, wir können das jetzt aus Zeitgründen nicht. Aber was wichtig ist bei Aaron ist, dass Aaron nicht die Absicht hatte, ein Götzenbild zu machen. Es war nicht so, dass er einen Götzen fabrizieren wollte, sondern dieses goldene Kalb sollte lediglich ein sinnenfälliger Ausdruck von Jahwe sein. Es sollte den Gott abbilden, der das Volk aus Ägypten befreit hat, aus dem Haus der Knechtschaft. Aaron sagt über dieses goldene Kalb mehrmals in Kapitel 32, Vers 4, Vers 5 und Vers 8, das ist Gott, der Herr, das heißt der Jahwe, der uns aus Ägypten befreit hat. Aaron rief also zu einem Fest für Jahwe auf. Heute würde man vielleicht von einem religiösen Happening sprechen. Er sagt in Vers 5 ausdrücklich, morgen soll ein Fest dem Jahwe sein. Noch einmal, Aaron wollte hier nicht einen anderen Gott verehrt wissen, etwa einen ägyptischen Götzen. Er wollte lediglich den Jahwe-Gottesdienst den vermeintlichen Bedürfnissen, den Forderungen seiner Zeitgenossen anpassen. Und die Heilige Schrift vermeldet, dass das Unternehmen menschlich gesehen ein unerhörter Erfolg war. Es kam bei den Leuten vortrefflichst an. Das Volk erbrachte einen bemerkenswerten persönlichen Einsatz dafür. Es ließ sich das anberaumte Fest viel kosten, und zwar nicht nur Gold, sondern ausdrücklich heißt es, die Leute standen früh auf, Vers 5, und sie opferten Brandopfer und brachten Friedensopfer. Also es gab auch, ich sag mal, durchaus Versatzstücke des herkömmlichen Jahwe-Gottesdienstes, so wie er von den Erzvätern überkommen war. Das alles wurde da integriert. Und der Zweck dieser sogenannten gottesdienstlichen Veranstaltung war, die Leute sollten in eine heitere, lockere Stimmung versetzt werden. Ich kann leider aus Zeitgründen jetzt nicht darauf eingehen, aber dieser Bilderdienst, der geht dann durch das gesamte Alte Testament hindurch. Zunächst in Anlehnung an den ägyptischen Götzendienst. Dann denken wir etwa an die Zeit von Jerobeam dem Ersten, also unmittelbar nach der Reichsteilung in das Nord- und Südreich. 1. Könige 12, die Verse 26 bis 29. Was Jerobeam dann machte, er bildete wieder Kälber, damit das Volk Gottes nicht nach Jerusalem zieht. Und später müssen die Propheten, denken wir an Aaron und Hosea, gegen diese Baalisierung des Gottesdienstes immer wieder in aller Schärfe vorgehen. Lesen Sie mal unter diesem Aspekt diese Propheten. In aller Schärfe. Übrigens ging es dann auch fließend. Ja? Zur Zeit Jerobeams des Ersten war es noch ein Gottesdienst für Jahwe in Bilderform. Zwei Generationen später, oder drei, da war dann der König Ahab an der Reihe und aus dem baalisierten Jahwe-Dienst wurde ein Baalsdienst. Und Gott muss sagen, lediglich 7000 haben meine Knie nicht vor Baal gebeugt. Die Entwicklung war fließend in der frühen Königszeit. Sah am Anfang nicht so aus, nicht, oder? Jerobeam wollte es den Menschen nur einfacher machen, ihr braucht nicht bis nach Jerusalem zu gehen, bleibt in Bethel, habt ihr das Gleiche und so weiter. Kommen wir zum Neuen Testament, 2.4. Umstrittene Gottesdienste im Neuen Testament. Wir könnten hier fortfahren und viele noch sehr interessante Details im gesamten Alten Testament uns aufführen. Ich kann das jetzt aus Zeitgründen. Aber gehen wir ins Neue Testament und denken hier an das Gespräch von Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen. Wir finden das in Johannesevangelium Kapitel 4. Da stellt die Samariterin die Frage, wo Gott angebetet werden soll. Auf dem Berg Gerizim, da taten das die Samariter, da hatten die ihr Heiligtum. Oder in Jerusalem, wo eben die Juden das machten, in deren Tempel. Jetzt schauen wir uns mal genau an, wie der Herr hier antwortet. Vers 22, Johannes 4, Vers 22. Jesus sagt hier, jeder Satz ist hier interessant. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt aus den Juden. Also zunächst macht Jesus erst einmal deutlich mit der Aussage, ihr betet an, was ihr nicht kennt, das Wissen, wie ein rechter Gottesdienst gefeiert wird, nicht belanglos ist, nicht unwichtig ist. Ihr müsst das wissen, was ihr tut, wenn ihr vor Gott, den Allmächtigen, tretet. Der Gottesdienst, wie ihn die Samariter feierten, war ein großer Irrtum. Warum? Nun, die Samariter und implizit alle Menschen mussten, um in Erfahrung zu bringen, wie man in der rechten Weise Gottesdienst feiert, zu den Juden gehen. Das Heil kommt aus den Juden. Genauer gesagt, sie mussten sich das Buch anschauen, das Gott den Juden anvertraut hatte, also die Heilige Schrift, in diesem Fall das Alte Testament, und zwar das ganze Alte Testament, denn ein Teil davon hatten die Samariter auch. Dort hatte sich Gott geoffenbart. Und noch etwas fällt bei dieser Antwort von Jesus auf, die er an die Samariterin gab. Die Frage der Frau lautete, wo soll Gott angebetet werden? Wo findet der rechte Gottesdienst statt? Der Herr beantwortet nicht nur, sagt nicht nur, dass wir wissen, also wir Juden, was wir anbeten, sondern er spricht dann auch gleich, ich weiß nicht, ob uns das auffällt, wir überlesen das leicht, dass das Heil aus den Juden kommt. Da könnte man doch Jesus ins Wort fallen und sagen, Herr, über das Heil ist jetzt nicht zu reden. Doch, doch. Gottesdienst hat es sehr genau mit dem Heil zu tun. Gottesdienst und Heil, Rettung, lassen sich voneinander nicht trennen. Anders formuliert, wo nicht rechter Gottesdienst gefeiert wird, da ist auch kein Heil da. Es ist unbestreitbar, dass rechter Gottesdienst, in dem Gott im Zentrum steht, Errettung ist, auch vom Götzendienst, von den falschen Göttern. Und indem die Samaritaner einen falschen Gottesdienst feierten, hatten sie auch kein Heil. Sie waren verloren. Aber dann geht Jesus noch einen Schritt weiter in der Beantwortung. In Vers 21 hatte Jesus gesagt, schauen wir uns erst nochmal noch diesen Vers an. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Und dann Vers 23 sagt der Herr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, dass die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das also ist die Antwort unseres Herrn auf die Frage, wo soll Gott angebetet werden? Wer betet Gott richtig an? Die Samariter oder die Juden? Der Herr sagt hier sehr klar, dass in unmittelbarer Zukunft der Ort des Gottesdienstes nicht mehr von Bedeutung ist. Wenn aber der Ort des Gottesdienstes nicht mehr von Bedeutung ist, also der Tempel auch, dann ist damit implizit auch gesagt, dass das gesamte alttestamentliche System vorbei ist. Denn da stand der Tempel zentral. Die Stunde wird also kommen, sagt Jesus, dass die gesamte Typologie des alttestamentlichen Tempelgottesdienstes vorbei ist, überholt ist. Stattdessen spricht er von einem Gottesdienst, von einer Anbetung im Geist und in der Wahrheit. An anderer Stelle musste der Herr sagen: Dieses Volk ehrt mich mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist weit weg von mir. Matthäus 15, 8 bis 9. Ein Gottesdienst, in dem das Herz weit weg ist von dem, der geehrt werden soll, der geachtet werden soll. Ein solcher Gottesdienst ist wirklich leer, nichtig, unerheblich und irrelevant. Nur Gottesdienst im Geist Gottes und in der Wahrheit hat vor Gott Bestand. Und das ist ein Gottesdienst, in dem wir Gott auch in unseren Herzen singen. So sagt es Paulus einmal in Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 19. Und der gemäß der Wahrheit, das heißt, gemäß der Heiligen Schrift, in seinen Linien ist. Das ist geistgemäßes, geistliches Gottesdienstfeiern. Ich betone noch einmal, ein geistlicher Gottesdienst im Licht des Neuen Testamentes ist nicht das, was die Korinther veranstaltet haben. In dieser Gemeinde ging es bekanntlich drunter und drüber. Menschen suchten mit den Gaben, die sie empfangen hatten, namentlich mit den außergewöhnlichen Gaben, in den Mittelpunkt zu treten. Sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Zungenreden. Weissagen, Prophetien. Paulus gibt dazu sehr klare Anweisungen. Lasst alles anständig in einem guten Schema ablaufen und ordentlich. Kommen wir zu Punkt 3. Kein Gottesdienstablauf im Neuen Testament. Also wir haben keine Vorschriften über den richtigen Gottesdienstablauf im Neuen Testament, aber wir haben verbindliche Kriterien. Es wurde schon gesagt, und ich kann das nur noch einmal dick unterstreichen, es gibt im Neuen Testament keine Vorschrift, wie ein Gottesdienst abzulaufen hat. Tatsächlich haben wir darin Freiheit. Aber ich hoffe, es ist auch deutlich geworden, dass diese Freiheit nicht heißt, dass das Gottesdienstfeiern eine Frage des persönlichen Geschmacks ist. und schon gar nicht eine Anpassung an den jeweiligen Zeitgeist. Wenn das der Fall wäre, dann hätte man das goldene Kalb damals tolerieren müssen und die Baalisierung Gottes dann zur Zeit Jerobeams und in den darauffolgenden Jahrhunderten auch. Dann hätte Paulus auch die ekstatischen Ausbrüche in Korinth akzeptieren müssen, denn sie entsprachen den Dionysos-Kulten, wie sie in Griechenland und auch Kleinasien üblich waren. Wir haben uns vielmehr an dem zu orientieren, was geschrieben steht. Und dabei ist das, was im Alten Bund geschehen ist, eine Art typologisches Vorbild, Abbild, Schatten. Aber woran haben wir uns denn jetzt zu orientieren? Noch einmal, erinnern wir uns an das, was wir heute in der Wortverkündigung gehört haben. Wir sind gekommen zum himmlischen Heiligtum. Wir treten im Gottesdienst vor Gott, der ein Richter aller ist, ein verzehrendes Feuer, und vor Jesus Christus, dem Mittler eines neuen Bundes und, so fährt der Schreiber des Hebräerbriefes dann fort, zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abel, als das Blut Abels. Indem wir dazu aufgerufen sind, vor das Angesicht des heiligen Gottes zu treten und vor Jesus Christus, dem Mittler eines neuen Bundes, ist offensichtlich, worum es geht im Kern in unseren Gottesdiensten. Nämlich, dass der heilige Gott in Jesus Christus einen neuen Bund in seinem Blut, in dem Blut seines Sohnes aufgerichtet hat. Das und nichts anderes ist der Dreh- und Angelpunkt jedes Gottesdienstes. Und was das im Einzelnen bedeutet, das wollen wir uns dann anschauen, nach einer jetzt kleinen Unterbrechung, und dann einen Gottesdienst einmal im Ablauf durchgehen und mal fragen, was bedeutet das? Wie soll ein Gottesdienst gestaltet werden? Aber lassen Sie uns zunächst Lied Nummer 11 singen. Wenn Sie wollen, können Sie dazu aufstehen und dann können wir das singen. Ich glaube, alle drei Strophen, nicht? Oder wie viel sind es? Ja. Yeah. Freispruch. Ihr könnt es übersetzen. Biblisch-reformatorischer Gottesdienst, werden wir jetzt mal konkret. Ich erinnere noch einmal an das, was wir hörten, was wir tief in uns reinsinken lassen sollten, nämlich was der Apostel Paulus als Abschluss, als Zusammenfassung, als auf den Punkt gebracht in 1. Korinther 14, Vers 40 sagt, nämlich dass es im Gottesdienst ablaufen soll in einem guten Schema. Anständig ist dieses Wort übersetzt, aber es heißt eigentlich euchremata, also in einem guten Schema und ordentlich. Aber bei Ordnung oder bei ordentlich im Gottesdienst geht es nun nicht darum, dass hier ein Programm abgespult wird, etwa wie in einem Varieté-Theater oder in einem Zirkus, sondern es geht hier, wir hörten das Wort auch schon heute Morgen, um Liturgie. Das Wort Liturgie meint nichts anderes im Griechischen als Dienst. Ich erinnere noch einmal an Psalm 100. Liturgie ist ein anderes Wort für Gottesdienst. Dazu sind wir geschaffen. Und zwar geschaffen bis in alle Ewigkeit. Und nun, jetzt schon, hier, im Dunkel der Zeiten, bereitet uns der Schöpfer und Erlöser für diese große und herrliche Aufgabe vor, die auf uns dann in voller Weise am Festtag der Ewigkeit zukommt. Und bis dahin, in Erwartung, was noch kommen wird, steigt dann Sonntag für Sonntag in jedem Gottesdienst aus dem Mund der feiernden Gemeinde der Lobgesang zum Himmel empor, und soll von daher dann auch unser Leben hier durchdringen. Mit anderen Worten, ein wirklich durchlebter Gottesdienst formt dann unser Alltagsleben. Unser Alltagsleben zum Dienst für Gott, zum Dankgeschenk an den dreieinigen Gott. Umgekehrt aber, und das, so meine ich, haben wir vermutlich alle schon immer wieder erfahren, gelingt uns die Anbetung, das rechte Gottesdienst feiern am Sonntag, nur in dem Maße, in dem wir uns mühen, auch im Alltag, zur Ehre Gottes zu leben. Dienst, Mühe, Arbeit. Jeder irdische Gottesdienst soll uns also einen Schritt näher bringen zu dem wir schon im Geist gekommen sind, nämlich zu dem himmlischen Jerusalem. Zu dem Ort, an dem wir dann einmal in der Ewigkeit mit allen Engeln und Erwählten, mit der Gemeinde der Erstgeborenen, die schon dort sind, ohne Ende, dem dreimal Heiligen ein neues Lied darbringen. Und dazu ist es erforderlich, den Sinn des Gottesdienstes zu verstehen, dass wir es wissen, was wir tun. Ich beschränke mich heute Nachmittag auf den Ablauf eines, ich sag mal, gewöhnlichen Wortgottesdienstes. Ich lasse also die Sakramente aus, Taufe und Abendmahl. Und ich gehe lediglich einzelne Elemente eines Gottesdienstes durch. Dabei habe ich vorher die Brüder, die aus Bad Salzuflen Wüsten, gebeten, mir ihre Ordnung einmal zu schicken. Ich orientiere mich daran nicht sklavisch, aber doch habe ich darauf immer wieder geblickt, was ich jetzt im Einzelnen sagen werde. Es ist ja keine neue Erfindung. Sehen Sie, wir sprachen heute auch schon über den reformatorischen Gottesdienst. Im Kern die wesentlichen Elemente sind unverändert, übrigens seit der frühen Kirche. Es mussten dann eigentlich die Reformatoren nur einiges wegstreichen, was eben durch den Messgottesdienst, durch die Messe im Mittelalter dazu gewuchert hatte. Womit beginnt ein Gottesdienst? Da gibt es hier zwei Fremdworte, ein lateinisches Wort und ein griechisches. Votum oder Epiklese. Epiklese heißt sowas wie Anrufung und Votum heißt das Gleiche auf Latein. Wie beginnt der Pastor in der Regel den Gottesdienst? Er beginnt damit, dass er sagt, wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Votum. Epiklese. Was will der Pastor damit sagen? Was will der Wortverkündiger damit eigentlich zum Ausdruck bringen? Nun machen wir uns klar, die Formulierung im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, diese Formulierung wurde zum ersten Mal vom Sohn Gottes gebracht, als er auf dem Berg in Galiläa stand, seine Jünger ihm gegenüber und er ihnen den Auftrag gab, in alle Welt zu gehen, zu taufen und den Menschen das Evangelium zu verkünden. Zu taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Übrigens ganz wichtig, ich sage das nur im Vorbeigehen, die Einzahl im Namen. Nicht, wir würden normalerweise sagen, das ist doch ein grammatikalischer Fehler. Es müsste heißen, in dem Namen. Das müssen wir drei dann genannt. Aber darin kommt eben sehr treffend die Dreieinigkeit schon zum Ausdruck. Wir kommen zusammen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In der Heiligen Schrift bedeutet Name sehr viel mehr als das, was wir heute darunter verstehen. Nicht? In unserer Zeit fungiert der Name bestenfalls noch als Erkennungszeichen oder als Unterscheidungszeichen. Ach ja, das ist nicht Herr Müller, sondern Herr Meier oder so. Aber wenn wir den Gottesdienst beginnen im Namen des dreieinigen Gottes, dann meint Name hier so viel wie Gott ist euch jetzt zugewandt. Er gibt sich euch jetzt zu erkennen. Im Alten Testament in der Wüste gebot Gott, ihr sollt meinen Namen auf die Kinder Israel legen. Und dann wird dieser Satz bezeichnenderweise fortgesetzt, dass ich sie segne. Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jetzt will Gott dich segnen. Als zweites, in der Regel feststehendes Stück, folgt dann gleich darauf eine Aussage, die wir im Psalm, nee, so weit sind wir noch nicht, aber ist egal. In Psalm 124 lesen, und zwar Psalm 124, Vers 8, im letzten Vers. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist ein Zitat aus diesem Psalm. Psalm 24 gehört zu den Psalmen, die einst in alttestamentlicher Zeit aus dem Mund der Wanderer erklangen, wenn sie unterwegs waren zum Tempel. Und wenn dann endlich, nach wochenlangem Weg, vor ihren Augen, der Berg Zion auftauchte und auf der höchsten Stelle dann der Tempel stand, in dem Gott sich manifestierte, in dem sie Gott anbeten durften, in dem Augenblick waren dann alle Beschwerden der Reise vergessen. Angesichts des Glückes, nun endlich anbetend stehen zu dürfen in den Vorhöfen Gottes. Man blickte dann dankbar zurück, wenn Sie mal den Psalm 124 insgesamt lesen, werden Sie das merken, dass Gott Sie auf der Reise bewahrt hat. Beim Ziehen durch die Wüsten ist da die Rede im Psalm 124 von den Bedrohungen von Räubern, wilden Tieren, geschwollenen Flüssen. Dann der Vers unmittelbar vorher. Und unsere Seele ist wie ein Vogel aus der Schlinge des Vogelstellers entflohen. Und wenn wir heute zum Gottesdienst gehen, dann müssen viele von uns nur eben mal gerade über die Straße gehen. Haben wir solche Gefahren nicht? Möglicherweise sind da noch Menschen in der vergangenen Woche gewesen, die gegen uns auftraten. Davon spricht Psalm 124 auch. Aber in einem stimmen wir mit diesen überein. Mit den Pilgern damals. Genau wie die Pilger einst nach Jerusalem zogen, so dürfen auch wir vertrauend darauf harren, dass der Name Gottes, der eben gerade angerufen wurde, aufs Neue auch in unserem Leben seine Macht erweisen wird, sodass er uns helfen wird. Helfen wird zu der größten und seligsten und beglückendsten Aufgabe, zu der wir alle geschaffen sind, nämlich Gott Ehre darzubringen. Gottesdienst zu feiern. Alles wird im Himmel mal aufhören, das nicht. Das ist nämlich für uns, die wir im Fleisch noch sind, gar nicht so einfach, Gottesdienst zu feiern. Wenn wir, die wir gekommen sind zum himmlischen Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, das Wort hören, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, dann blicken wir glaubend jetzt voraus auf den nun beginnenden Gottesdienst. Und durchaus auch in dem Wissen. Nur, weil meine Hilfe im Namen des dreieinigen Gottes ist, werde und kann ich überhaupt diesen Gottesdienst feiern. Als Vorbereitung, als Vorgeschmack für den Tag der Ewigkeit, für den unvorstellbar schönen Gottesdienst, der einmal nie enden wird. Bleiben wir noch einen Augenblick bei diesem Wort, unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Nicht auch wenn wir im Gottesdienst nicht so lange unterwegs sind, um am Sonntag dahin zu kommen wie die Pilger damals. Gottesdienst hat durchaus etwas mit Opfern zu tun. Gottesdienst ist Opfer. Nicht wahr, wenn wir uns dann etwas bequem so in unsere Stühle, heute sind sie ja gepolstert inzwischen, auch niederlassen. Meine Brüder und meine Schwestern, wir sollten eines nicht vergessen. Dieser Komfort, diese Annehmlichkeit ist auch eine Gefahr. Wohin sind wir gekommen? Zum himmlischen Heiligtum. Ich denke einmal an die Wüsten unserer Gedankenlosigkeit, unserer Zerstreutheit, unserer Oberflächlichkeit, die wir alle immer wieder in uns tragen. Oder wie heißt es in Psalm 124? Genau wie einst der Vogelsteller auf einen Vogel lauerte, so umschleichen, so umzingeln uns die vielen, vielen Gedanken. Die Gedanken unseres Selbstmitleides. Das haben wir nicht alles böse Menschen angetan in der vergangenen Woche. Des Zweifels, des Trotzes, der Anklage, der Bitterkeit, der Rachsucht. Hilfe. Wenn wir jetzt nicht Hilfe bekommen, wenn Gott nicht jetzt der Inbegriff unserer Hilfe ist, dann können wir gar nicht Gottesdienst in der rechten Weise feiern. Und unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ja, wir benötigen diese Hilfe, um gegen die Bedrohung durch unsere innere Mattigkeit und Trägheit, gegen all unsere seelische Lahmheit, Müdigkeit anzukämpfen. Gerade wenn wir in den Gottesdienst gehen, wenn wir vor dem Angesicht Gottes erscheinen. Wie einst aus den unbekannten Wüsten räuberische Beduinen auftauchten, so brechen auch in unserer Seele immer wieder aus unerforschten, leeren Räumen die Gewalten des Bösen hervor. Oder bei ihnen nicht? Da gibt es nur eine Gewalt, die stärker ist. Der Name des Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat. Und darum der Einzige ist, der mit Recht Herr genannt wird. Dessen Hände uns den Weg bahnen, mitten durch das Toben auch unserer inneren Abgründe. Sodass wir blicken dürfen im Geist auf Christus, auf den Mittler eines neuen Bundes, auf den, in dem Gott der Vater uns trotz allem einen ewigen und neuen Bund aufgerichtet hat. Das war das Votum. Und dann bringen wir Gott Ehre dar. In manchen Kirchen wird jetzt singend gebetet, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. In anderen Gottesdiensten ertönt nun ein Lied, ein Psalm, aber es sollte auf jeden Fall ein Loblied sein. Ein Lied, in dem Gott angebetet wird. Es geht um ihn, um Lobpreis, um Ehre. Und wenn wir Gott Ehre darbringen, dann, ich wiederhole mich hier, weil das, heute ist es, man kann es nicht genug sagen, dass die Heilige Schrift dieses durchaus als Opfer versteht. Ich lese nochmal Hebräer 13, Vers 15. Es geht wahrlich nicht darum, dass wir beim Singen uns selbst warm singen. Oder ob das auch unserem Geschmack entspricht. Das steht auch hier nicht im Zentrum. Sondern hören wir einmal, was der Schreiber des Hebräerbriefes sagt in Hebräer 13, Vers 15. Durch ihn, das heißt durch Christus, lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht unserer Lippen, die seinen Namen bekennen. Es kann durchaus sein, dass uns an diesem Sonntagmorgen nicht so danach zumute ist, Gott zu loben, der alles herrlich regiert, wenn ich an die letzte Woche denke oder was auch immer. Die Heilige Schrift spricht hier durchaus bewusst von einem Opfer des Lobes. Das muss nicht immer leicht fallen. Darum geht es nicht. Mehr noch, das ist das Wunderbare. Ich bin auf die ersten beiden Worte nicht eingegangen, dieses Verses. Es heißt hier, durch ihn lasst uns ein Opfer des Lobes beibringen. Durch Christus ein Opfer des Lobes darbringen. Wir haben hier wirklich zu verstehen, dass Christus in diesem Gottesdienst anwesend ist. Darum kann der Schreiber des Hebräerbriefes einmal über Christus sagen. Hebräer 2, Vers 12. Da sagt der Sohn, ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Haben wir das recht gehört, was der Sohn hier sagt? also in Wahrheit niemand anders als der Sohn selbst, der inmitten der Gemeinde dem Vater Lobgesang darbringt. Er bringt dem Vater Lob dar. Wir vermögen das nur durch ihn. Sonst wäre unser Lob in all seiner Jämmerlichkeit und Kläglichkeit in keinster Weise diesem Gott angemessen. Nur durch ihn. Durch ihn lasst es uns tun. Und ich denke, es ist deutlich, dass indem wir im Gottesdienst durch Christus Gott dem Vater singend Ehre darbringen, es nun wirklich nicht um die Frage geht, entspricht die Melodie dem, was ich sonst gerne höre. Der Gesang im Gottesdienst verfolgt noch nicht einmal den Zweck, den Gottesdienst ein bisschen aufzulockern oder zu verschönern. Hier in Hebräer 2, Vers 12 zitiert der Sohn einen Psalm. Es ist der Psalm 22. Es ist ein Zitat aus Psalm 22, Vers 23. Es ist tatsächlich so, wenn wir nach dem Inhalt des Liedgutes einmal fragen. Was wurde denn in der frühen Kirche gesungen? Dann antworten uns die Apostel immer in erster Linie, nicht ausschließlich, aber in erster Linie, weisen sie uns hin auf die Psalmen. Singt dem Herrn Psalmen. Nicht ausschließlich, ich sage das noch einmal, aber in erster Linie. Das tat die Gemeinde auch seit jeher. Und es ist eigentlich erst im 19. Jahrhundert hat sich das geändert, durch das Aufkommen auch vieler Erweckungslieder. Aber der Kern, das Rückgrat des Singens der Gemeinde waren immer die Psalmen. Übrigens konnte deswegen auch die Gemeinde die Psalmen ohne Vorbehalte singen, weil sie in Wahrheit erkannte, dass diese Psalmen von Christus sprechen. Aber das ist nur nebenbei, das wäre nochmal ein Thema für sich. Aber schauen wir uns nur an, Apostelgeschichte 4, die Verse 23 bis 31. Petrus und Johannes waren gerade vor dem Hohen Rat. Was tat die Gemeinde? Sie kommt zusammen. Und was singt, was betet sie? Einen Psalm. Das war Psalm 2. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist dann 4.3. Gottes Heiligkeit und unsere Unheiligkeit. 4.2 war, wir bringen Gott Lob dar. Wir blicken zu Gott empor. Diesem Blick zu den höchsten Höhen folgt im Gottesdienst in der Regel der Blick auf uns. Soll ich sagen, in die tiefste Tiefe? Als Jesaja einen Augenblick in die Herrlichkeit des offenen Himmels schauen durfte und vernahm, wie die himmlischen Seraphim ohne Aufhören dem, der auf dem Thron sitzt, zuriefen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da brach dieser Mann zusammen und er rief nur eins aus: Weh mir, ich vergehe. Als Petrus im Wunder des Fischzuges plötzlich in Jesus den gegenwärtigen Gott erkannt hatte, da schrie er auf: Herr, geh von mir weg. Ich bin ein sündiger Mensch. Erst die Erkenntnis in die Heiligkeit, in die Herrlichkeit, in die Majestät Gottes öffnet uns überhaupt den Blick in unsere eigenen Abgründe, in unsere eigene Unheiligkeit. Und darum folgt in vielen Gottesdiensten, und ich möchte dazu eigentlich sehr stark ermuntern, nun das Hören auf das Gesetz. Auf das Gesetz Gottes. Auf das Gesetz Gottes als Spiegel indem wir erkennen, wer wir eigentlich selbst sind. Wer da jetzt eigentlich vor diesen Gott tritt. Das Gesetz kommt der Kenntnis der Sünde. So sagt es Paulus in Römer 3 und er wiederholt es dann noch einmal und führt es aus in Römer 7. Und angesichts des Gesetzes Gottes gibt es von unserer Seite nur einen Ruf. Nämlich den Ruf, Herr, sei uns gnädig. In manchen Gottesdiensten wird es noch auf Griechisch gesungen. Dann heißt es Kyrie eleison. Aber bleiben wir mal auf Deutsch, dann verstehen wir es wenigstens. Herr, erbarme dich. Sei uns gnädig. Denn sonst können wir vor dir nicht bestehen. Wenn das lebendige Wort Gottes, das schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert, in uns tatsächlich eindringt, dann schneidet es in uns hinein, dann tötet es uns. Als Spiegel, in dem wir die Unheiligkeit unseres Lebens erkennen, führt uns der Heilige Geist durch dieses Wort, wie es Paulus einmal in 2. Korinther 7 sagt, zu einer gottgemäßen Betrübnis. Wenn wir das Gesetz Gottes in der rechten Weise erkannt haben, dann kann es nur sein, dass wir ausrufen, weh mir, ich vergehe. Denn ich bin ein sündiger Mensch. Und ich sage hier nochmal ausdrücklich, weil es heute Tendenzen gibt, auch im Evangelikalismus, in dem man das weghaben will. Wir sind und wir bleiben auch als Christen Sünder. Paulus spricht von sich davon, dass er der größte Sünder ist. Nicht wahr? Und auch in Römer 7 sagt er, ich bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Nicht ich wahr? In unserem Wesen ändert sich nichts. Wir erhalten von Gott eine fremde Gerechtigkeit, mit der wir beschenkt werden. Aber in uns selbst sind wir zu jedem Bösen in der Lage. Nach wie vor. Und bilde sich keiner ein, zu sagen, das, was der gemacht hat, das könnte mir nie passieren. Also sowas. In uns selbst sind wir zu allem in der Lage. Und ihm, der aus den Tiefen heraus seine Sünden erkennt und dann bekennt, dem vergibt Gott. Gott vergibt ihm seine Sünde, und zwar in seiner Treue und in seiner Gerechtigkeit. So sagt es Johannes einmal in 1. Johannes 1. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er. Haben wir jetzt recht gehört? Dann heißt es nicht, dann ist er gnädig und barmherzig. Das ist er natürlich auch. Aber er ist treu und gerecht. Warum? Weil die Grundlage des Gottesdienstes der Bund Gottes ist, den Gott aufgerichtet hat. Und zu diesem Bund ist er treu und gerecht. Und deswegen darf ich mich darauf verlassen, dass ich jetzt meine Sünden, meine Schuld vergeben bekommen habe. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt und uns reinigt von aller unserer Ungerechtigkeit. Dafür wirkt das Werk Gottes auf Golgatha in seinem Sohn. Sehr häufig folgt dann im Gottesdienst, und damit kommen wir zum nächsten Punkt, die erste Schriftlesung, die überspringe ich jetzt einmal. Aber dann kommt das Glaubensbekenntnis. Auch heute Morgen sprachen wir es, das sogenannte Credo. Credo heißt nichts anderes als ich glaube, also gemeint ist hier das Glaubensbekenntnis. Und darin bringen wir nun unsere Dankbarkeit für das Werk Gottes in Christus zum Ausdruck. Am Anfang des Neuen Testamentes, im Neuen Testament, standen bereits einzelne Bekenntnisformen. Und sie kreisten alle darum, dass Jesus Christus der Herr ist. Nicht wenn du mit deinem Mund Christus als den Herrn, das heißt als den Kyrios, bekennst. Und das war damals Kampfansage. Kampfansage gegenüber den Juden, die natürlich in Jesus einen Verbrecher sahen, aber es war auch Kampfansage, wenn Christus Kyrios ist, dann ist es nicht der, der da in Rom sitzt, der Kaiser. Denn der ließ sich gerne auch Kyrios nennen, Herr. Und dann im Laufe der nächsten Jahrzehnte schon entwickelte sich daraus das, was wir heute als apostolisches Glaubensbekenntnis bezeichnen. Es stammt übrigens nicht von den Aposteln, aber es ist schon im zweiten Jahrhundert im Wesentlichen fertig. Wir können jetzt natürlich nicht auf die einzelnen Sätze des Glaubensbekenntnisses eingehen, aber so viel doch dazu. Das Glaubensbekenntnis zu sprechen, heißt, Gott zu danken für seine Treue. Dass er durch die Jahrhunderte hindurch derselbe ist. Gott zu danken auch für seine Beständigkeit. Er bleibt derselbe. Und dieses Bekenntnis, das haben schon vor 1000 Jahren, vor 1500 Jahren, fast schon vor 2000 Jahren, auch die Christen bekannt. Dass man das Glaubensbekenntnis übrigens heute gemeinsam spricht, das gab es auch schon länger, aber richtig durchgesetzt, das sollte man wissen, hat es sich erst vor noch nicht so langer Zeit hier in Deutschland, nämlich in der bekennenden Kirche, im Dritten Reich. Damals war das lauter Aussprechen. Es kam auf in den bekennenden Kirchen, setzte sich dadurch implizit auch Ausdruck, welchem Herrn, welchem Kyrios man dienen wollte, wem man gehörte. Übrigens auch heute ist das der Fall. Das Glaubensbekenntnis ist auch heute verbunden mit einem Nein zu den Irrlehren. Und wenn ich es richtig einschätze, würde ich mal sagen, dass heutzutage keine einzige Aussage im Apostolikum unumstritten ist. Und dabei denke ich noch nicht einmal an die atheistische Welt, sondern auch an den Bereich der Theologie. Angefangen von Gott, dem Allmächtigen, das will man nicht mehr. Schöpfer Himmels und der Erden, die Wissenschaft hat festgestellt, dass die Welt aus dem Urknall entstanden ist. Und so können wir durchgehen, nicht? Das sollten wir nicht vergessen, wenn wir dieses Glaubensbekenntnis aufrichtig sprechen. Denn damit bringen wir auch zum Ausdruck, bekennen, bezeugen, wes Geistes Kind wir sind. Und dann schließlich kommt die Predigt, die Wortverkündigung. Nicht nach dem Glaubensbekenntnis kommt meistens dann noch ein Lied, ein Predigtlied. Und dann folgt die Schriftlesung. Schriftlesung. Meine Brüder und meine Schwestern, offensichtlich ist es dem Heiligen Geist höchst wichtig, dass im Gottesdienst das Wort Gottes gelesen wird, vorgelesen wird. Es ist noch nicht so lange her, da ist mir das mal aufgefallen, dass der Apostel Paulus in seinem vermutlich ersten Brief, den er geschrieben hat, im ersten Thessalonicher Brief, am Schluss nicht nur befiehlt, sondern er beschwört, dass dieser Brief öffentlich in der Gemeinde vorgelesen wird. Und er hatte in diesem Brief vorher gesagt, dass dieses Wort als Gotteswort in der Gemeinde aufgenommen wurde und er lobt deswegen auch die Gemeinde. Er beschwört sie. Ich beschwöre euch, dass das Wort Gottes vorgelesen wird. Und Paulus gibt auch die gleiche Antwort, die gleiche Aufforderung an Timotheus weiter. Beharre im Vorlesen, 1. Timotheus 4, Vers 13. Ist noch nicht so lange her, da nahm ich in einem Gottesdienst teil. Da ging der Pastor auf die Kanzel und fing an zu reden, ohne Schriftlesung. Ich dachte bei mir selbst, macht doch nichts aus bei der Predigt. hätte sowieso nichts mit dem, mit irgendeinem Text in der Bibel zu tun. Aber sehen Sie, Predigt ist nicht das, was dem Pastor gerade einfällt, sondern er hat die Schrift auszulegen und vorher muss er sie eben dann vorlesen. Dann kommt als zweites, ich habe da mal hingeschrieben, Kanzelgruß oder Grußwort. Wie beginnt der Pastor die Predigt? In rechter Weise hat er zu beginnen mit dem Wort: Gnade sei mit euch und Friede. So beginnt der Apostel Paulus fast jeden Brief. Oder auch: die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Auch andere Schriftworte sind denkbar, aber wichtig ist, dass die Gnade Gottes und der Friede Gottes uns hier noch einmal zugesprochen wird. Denn nur dann können wir überhaupt jetzt recht hören. Ich stelle sich vor, jetzt fällt plötzlich der Frau ein: Mensch, habe ich den Herd vorhin richtig ausgestellt? Oder dem Mann: habe ich die Garage auch wirklich abgeschlossen? Haben wir wirklich Gnade jetzt zum Hören und auch Frieden? Und dann empfangen wir, auch durch die Predigt, auch durch die Wortverkündigung, das Wort Gottes. Es wird uns ausgelegt, es wird uns erklärt. Der Schreiber des Hebräerbriefes spricht davon, dass der Herr aus dem Himmel redet, aus dem Himmel. Hebräer 12, Vers 25. Und der Ausgangspunkt für die Verkündigung ist dann das, was Paulus einmal in Römer 10, Vers 8 sagt. Er zitiert hier ein Wort, interessant übrigens, aus 5. Mose 30, Vers 14. Es ist das Wort: das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens. Das Wort Gottes, es muss jetzt das Herz des Menschen erreichen. Ich habe schon davon gesprochen, dass Predigt Wortverkündigung ist. Aber sehen Sie, dieses Wort Wortverkündigung, dieser Begriff, hat überhaupt nur dann einen Sinn, wenn die Predigt wirklich gebunden ist an das Wort Gottes. Wenn sie das Wort Gottes auslegt, wenn sie das erklärt. Es ist wirklich nicht interessant, welche politischen Meinungen der Pastor hat oder welche Filme er in der vergangenen Woche gesehen hat oder was er sonst noch da alles erlebt hat. Das hilft keinem in der Gemeinde. Was ihm hilft, ist die Auslegung des Wortes Gottes. Dabei ist immer auch klar übrigens, das weiß jeder, der regelmäßig Predigten vorbereitet, dass das, was er dann eigentlich in diesen 40 Minuten oder wie auch immer rüberbringen kann, immer nur sehr bruchstückhaft das zum Ausdruck bringt, was da wirklich geschrieben steht. Aber noch einmal, der Zweck der Predigt ist gleichwohl Auslegung des Wortes Gottes und den Sinn für die Gegenwart angeben. So geschah es bereits im Alten Testament. So geschah es zum Beispiel von Esra. Wir lesen es im Nehemia-Buch, Kapitel 8, 1 bis 8. Oder Jesus, der in der Synagoge war, in Nazareth, ihm wurde die Schriftrolle gereicht, er las sie. Er las ein Wort aus Jesaja 61 und dann gab er einen Kommentar, eine Bemerkung dazu. Das regte dann die Leute so auf und dann war die Predigt schon zu Ende. Paulus machte das Gleiche in der Synagoge in Antiochia, in Pisidien. In Apostelgeschichte 13, ab Vers 14 wird es uns berichtet. Die Schrift wird ausgelegt, wird erklärt. Genau dasselbe trägt Paulus dann auch Timotheus auf. Bis ich komme, halte an oder sei bedacht darauf, orientiere dich darauf, worauf? Auf das Vorlesen des Wortes Gottes und dann das Ermahnen und das Lehren. 1. Timotheus 4, Vers 13. Das ist Predigen. Und von Ältesten, so schreibt der Apostel, wird erwartet, dass sie, und jetzt hören wir mal gut zu, dass sie im Wort und in der Lehre arbeiten. Zu Recht sprechen wir von Bibelarbeit. Und wenn sich leitende Brüder manchmal auch nach ihrer Arbeitszeit erst auf eine Bibelstunde vorbereiten oder auf eine Predigt oder wie auch immer, dann kostet das Anstrengung. Gut, wenn es solche Brüder gibt. Gut, wenn das nicht wegsinkt und man sich nicht stattdessen vor die Flimmerkiste setzt und sich da berieseln lässt. Das ist nicht so anstrengend, wahrlich nicht. Es kostet intensive Vorbereitung. Die da arbeiten im Wort und in der Lehre, schreibt Paulus in 1. Timotheus 5, Vers 17. Und denken wir dann auch an die apostolische Anordnung im 2. Timotheusbrief, dem wohl letzten Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat. Im letzten Kapitel, Kapitel 4. Nicht erst erklärte Paulus dem Timotheus, dass er im Unterschied zu den frommen Gauklern und Betrügern bei dem bleiben soll, was da geschrieben steht. Denn dies ist von Gott eingegeben, dies ist von Gott inspiriert. Und dann Kapitel 4 fordert der Apostel den Timotheus auf. Und jetzt hören wir mal gut zu, was er sagt. Er sagt, ich fordere dich ernstlich auf. Jetzt mache ich keinen Spaß. Zweitens, ich fordere dich auf vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Was? Das Wort Gottes zu verkündigen, zu gelegener und ungelegener Zeit. 2. Timotheus 4, 1 und 2. Ernstlich und vor dem Angesicht Gottes und Jesu Christi. Es ist nicht leicht, Wortverkündiger zu sein. Paulus sagt sogar, man soll Achtung vor diesen Leuten haben. Aber manche Wortverkündiger, sogenannte, machen es sich leicht. Man kann auch die Stunde anders füllen am Sonntagmorgen, ohne Auslegung, ohne Verkündigung des Wortes Gottes. Am Schluss der Predigt ist die Gemeinde aufgerufen, wenn es eine wirkliche Predigt, eine wirkliche Wortverkündigung war, mit Amen zu antworten. Amen, das Wort meint so viel wie es ist gewisslich wahr oder es ist fest oder es ist zuverlässig. Das war so üblich im alten Bund schon. Schauen Sie mal in der Konkordanz nach, ich will Ihnen jetzt nicht die ganzen Bibelstellen hier zitieren. Aber Paulus weist wie selbstverständlich darauf hin, in 1. Korinther 14, Vers 16, dass das auch in der neutestamentlichen Gemeinde üblich war. Indem er die Frage stellt, wie soll denn jemand ein Amen sagen, wenn er das, was du da gesagt hast, gar nicht versteht. Es ging darum, es zu reden. Also es war ganz selbstverständlich, dass die Gemeinde, wenn sie damit einverstanden ist, am Ende der Predigt laut mit Amen antwortet. Ich habe mich gefreut, dass das heute Morgen geschehen ist. Hier. Das ist gut. Das sollten wir so beibehalten. Es wäre durchaus eine echte Aufgabe, miteinander das Amen an den richtigen Stellen wieder einzuüben, einzubringen. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Nach der Predigt das Fürbittengebet und das Vaterunser oder das Unser Vater. Die Gemeinde hatte gerade mit Amen geantwortet. Mit Amen auf das, was sie gehört hatte. Vom Himmel spricht Gott. Und dieses Amen soll dann weiterschwingen. Und es kommt dann zunächst einmal zu einem Antwortlied auf die Predigt. indem die Gemeinde weiter dankend und lobend Antwort gibt auf die Rede Gottes. Ich gehe darauf jetzt nicht weiter ein. Aber dann kommt es zur Fürbitte. Hier ist tatsächlich der Ort, um unsere Anliegen vor Gott darzubringen. Für die Obrigkeit. Für die Verfolgten. Christen. Für die Wortverkündiger. Für die Missionare. Nicht zuletzt auch für die Nöte in unserer eigenen Gemeinde. Zusammengefasst werden dann alle unsere Bitten und Anliegen in dem Gebet, das von der ganzen Gemeinde dann gemeinsam laut gebetet wird, dem Vater unser oder dem unser Vater. Übrigens auch das erfahren wir schon aus der frühen Kirche. Das ist schon im 2. Jahrhundert so geschehen in der Didache. Eventuell ist die Didache, es gibt inzwischen die Tendenz, es sogar schon zu sagen, dass das am Ende des 1. Jahrhunderts verfasst worden ist. Es wird hier das dreimal tägliche Beten des Vaterunsers genannt und auch im Gottesdienst. In Anlehnung übrigens an 1. Chroniker 29, 11 bis 12, wird heute in der Regel bei dem Vaterunser dann hinzugefügt, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Aber auch dieser Abschluss lässt sich schon zurückverfolgen bis hinein in das 2. Jahrhundert. Ich weiß, dass das heute umstritten ist, das unser Vater. Lassen Sie mich deswegen noch einmal auf etwas aufmerksam machen. Jesus lehrt seine Jünger gerade das Vaterunser, gerade das unser Vater, damit sie nicht wie die Heiden plappern. Ist uns das schon mal aufgefallen? Matthäus 6. Wenn ihr betet, sollt ihr aber nicht wie die Heiden plappern, betet aber so. Und dann kommt es unser Vater. Ausdrücklich formuliert Jesus dieses Gebet also als ein zu wiederholendes Mustergebet. Gerade damit seine Jünger und damit auch wir lernen, nicht zu plappern. Plappern scheint also in der Bibel nicht die Folge davon zu sein, dass man ein Gebet häufig wiederholt, sondern davon, dass man inhaltlich leere Phrasen benutzt oder dass man nicht meint, was man sagt oder dass man wie die Pharisäer betet, nämlich um die Öffentlichkeit zu beeindrucken. Fürbittengebet, das einmündet in das Vaterunser. Weiter, nächster Punkt. Kollekte, Geld sammeln. Ich habe es auch mal Opfern genannt. Es ist ja heute nicht beliebt, das Wort Opfern auch dazu gebrauchen, aber ich gebrauche es mal. Nach dem Vers, unmittelbar nach dem Vers in Hebräer 13, Vers 15, den wir schon zitiert haben, wo es heißt, durch ihn, also durch Christus, lasst uns Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Heißt es dann weiter, Vers 16, wohlzutun und mitzuteilen. Vergesst nicht. Man kann es also vergessen. Denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Das Geben wird hier tatsächlich als ein Opfer bezeichnet. Es ist ein Dankopfer. Gott hat mich empfangen. Ich hatte Audienz jetzt bei dem großen, allmächtigen, herrlichen Gott. Ich durfte mich wieder vorbereiten lassen auf das Werk, das ich einmal in der Ewigkeit tun werde. Ich habe Gott jetzt gedankt, ich habe für die Gemeinde für die weltweite Gemeinde, ja für den Staat, für die Obrigkeit gebetet. Aber die Dankbarkeit, die wird sich dann auch an unserem Geldbeutel äußern müssen. Es ist Dankopfer. Vom Geldsammeln für Bedürftige lesen wir sehr häufig im Neuen Testament. Und ich weise mal auf zwei Bibelstellen hin. Zunächst einmal Römer 15, Vers 27. Römer 15, Vers 27. Da wird das Geld einsammeln für die Bedürftigen als ein liturgischer Dienst, also als ein Gottesdienst bezeichnet. Und dann noch einmal in 2. Korinther 9, Vers 12. Es ist Gottesdienst, was wir da tun. Es ist keine Kleinigkeit. Und dann endet der Gottesdienst mit dem Segen. Ihm alles, was auf die Predigt folgt, leitet hin zu diesem Höhepunkt des Gottesdienstes, zur Anbetung und zum Segen. Am gebräuchlichsten ist hier der aaronitische Segen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Aber es sind auch andere Formulierungen möglich, etwa was wir in 2. Korinther 13, Vers 13 lesen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Es ist ein Segen. Was ist eigentlich ein Segen? Segen ist Übertragung der Kräfte Gottes auf uns. Und zwar nicht, dass wir ein powerful Gefühl jetzt haben, sondern ein Segen für die entscheidende Aufgabe, die unserem Leben seinen letzten Sinn gibt. Nämlich jetzt, auch danach, fortzuschreiten in der Erkenntnis Gottes und in der Liebe zu Gott. Übrigens glaube ich, dass Erkenntnis Gottes und Gottes Liebe einander entsprechen. Das hängt miteinander zusammen. Dass wir fortschreiten in der Gotteserkenntnis und in der Gottesliebe eben für die Aufgabe des Tages, für die Aufgabe der beginnenden Woche, auch für all die Auseinandersetzungen mit dem Leid und auch der Bosheit der Welt. Der Herr segne dich. Gehen wir mal den apostolischen Segen durch. Der Herr segne dich. Das heißt, er erfülle dein vergängliches Leben mit den Kräften seines ewigen Lebens, dass du selbst jetzt im Alltag ein Segen sein kannst für andere. Und an deinem Platz das Licht des Himmels hineintragen kannst in diese so furchtbar finstere Welt. Der Herr segne dich dazu. Er behüte dich. Ja, es geht nun hinein in den Alltag. Da brauchen wir wahrlich sein Hirte sein, dass er uns behütet, bewacht, auf uns aufpasst. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir. Das heißt, er führe dich zu immer reinerer Erkenntnis, Gottes Erkenntnis. Erkenntnis auch der ewigen Wahrheiten. Nicht, dass mich das wirklich erfasst, was ich eben gerade gehört habe, in diesem Gottesdienst. Es ist nicht gut, gleich nach dem Gottesdienst, was weiß ich, über die Fußballspiele der letzten Woche zu sprechen oder über meine Wehwehchen, die ich habe oder was auch immer. Er führe dich zu immer reinerer Erkenntnis Gottes. Diese Erkenntnis ist nicht eine theoretische Kenntnisnahme, sondern Leben verwandelnde, mich formende Macht. Paulus wurde immer und immer wieder angefochten. Ich glaube kaum, dass es mal eine Woche gab, wo er nicht Ärger hatte. Großen Ärger hatte er, besonders mit der Gemeinde in Korinth. Was haben die ihm nicht alles unterstellt? Paulus, was du machst, das machst du nur aus Geldgier und die anderen sind sowieso besser. Es gab dann nur eine kleine Gruppe, die sich da um ihn scharte und so weiter und so weiter. An dieser Gemeinde sagte er im 2. Korintherbrief Kapitel 3, was sein Dienst ist. Sein Dienst des neuen Bundes. Und dann spricht er am Schluss dieses Kapitels davon, wir werden verwandelt. Im Anblick der Herrlichkeit durch die Erkenntnis Gottes. Durch die Erkenntnis Christi Jesu. Und wie geht das dann? Wir brauchen nur weiterzulesen in 2. Korinther 4. Diese Erkenntnis ist, dass wir erfasst sind von dem, wovon das Evangelium spricht. Über den das Evangelium spricht, nämlich Christus. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Das heißt, Gott werde über deinem Leben die große, ja die alles beherrschende Wirklichkeit. Und er gebe dir seinen Frieden. Wie anders könnten wir in dieser Welt leben? In dieser tobenden, tosenden Welt. Lassen Sie mich noch ganz kurz einige abschließende Bemerkungen machen. Zunächst 5.1. Vieles ist hier nur ganz kurz angerissen. Ich denke, das ist deutlich. Über jeden dieser Aspekte könnte man ganze Tagungen halten. Vieles ist gar nicht angesprochen. Man könnte noch über die Abkündigungen was sagen. Das Austauschen nach dem Gottesdienst. Ich will das noch einmal nur ganz kurz erwähnen. Paulus sagt, dass wenn ihr zusammenkommt, ein jeder nicht einen Bericht habe darüber, welche Wehwehchen er hat, sondern ein Psalm, ein Loblied und darüber, dass er andere ermuntern und ermahnen kann. Dann würde auch die Zeit nach dem Gottesdienst ein bisschen anders in unseren Gemeinden aussehen. Wir könnten auch noch davon sprechen, welche Musikinstrumente eingesetzt werden sollen. Wie ist das mit dem Chor und so weiter. Auch manches, das will ich ausdrücklich sagen, kann man auch anders machen, als ich es hier vorgeschlagen habe. Man kann auch darüber nachdenken, Geld zu sammeln, nicht den Korb durch die Reihen zu geben, sondern hinten so einen Korb hinzustellen und so weiter und so weiter. Ja, wir haben Freiheit. Das sei noch einmal betont. Aber es ist eine Freiheit in Christus. Heute Nachmittag ging es mir lediglich darum, dass wir einmal den Ablauf unseres Gottesdienstes, unserer Liturgie, wenigstens ansatzweise versuchen einmal zu verstehen. Warum läuft das so ab, wie das abläuft? In manchen Gemeinschaften namentlich hat man ja den Eindruck, der Gottesdienst, das ist so eine Predigt und dann kommt da vorne noch ein Stück und da hinten, aber eigentlich ist alles Predigt. Mit ein bisschen merkwürdiger Umrahmung. Noch einmal, es ist richtig, dass das Wort Gottes im Zentrum steht. Aber auch das ist ein Teil dessen, wozu wir im Gottesdienst zusammengekommen sind. Nämlich um Gott zu loben, um Gott die Ehre zu geben, um Gott zu dienen. Das meint Gottesdienst. Bei aller Freiheit, die Gestalt des gesamten Gottesdienstes als Versammlung seines Volkes, das ist das Loben dafür, dass er uns in seinen Bund, im Blut Christi, aufgenommen hat. Diese dieser Bund, der besteht nicht in uns, nicht in unseren Leistungen, sondern in seinem Blut. Darin ist die Gemeinde verankert und sie geht ihrem wiederkommenden Herrn entgegen in der Hoffnung, einmal in Herrlichkeit, in wunderbarer Weise Gottesdienst feiern zu können. Amen.